Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda.
Ein Bewerber, wie er im Buche steht, hat auf alle Fragen eine Antwort, ist immer up-to-date und perfekt vernetzt. Mit Sprachassistent, verbessertem Infotainment-System und. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark.
So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit zahlreichen Konnektivitätslösungen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/flotte-octavia. Skoda. Simply clever.
Ja, herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute an diesem Donnerstag, den 30. Juli. Ich melde mich von unterwegs. Ich bin gerade mit dem Rennrad auf dem Weg ins Studio und damit sind wir schon bei unserem großen Oberthema heute, das Rennradfahren. Es boomt wie vielleicht, nein, nicht vielleicht, sondern wie nie zuvor. Die Verkaufszahlen sind beeindruckend. Immer mehr Leute entscheiden sich, um vielleicht aus ihrer Corona-Isolation zu fliehen, Freiheit zu gewinnen. Wir sprechen darüber heute mit dem ehemaligen deutschen Profi Rolf Aldag. Wir sprechen mit einem Fahrradhändler, der von seinen Erfahrungen mit den Rennradverkäufen in letzter Zeit berichtet. Und zum guten Schluss noch mit dem deutschen Philosophen Peter Sloterdijk, der sich auch schon sehr viele Gedanken über das Rennradfahren gemacht hat, selber Hobbyfahrer ist. Oh Gott, die Autos fahren wirklich dicht an einem vorbei. Und der uns sicherlich einige spannende Einsichten zum Thema Fahrrad, Rennrad geben wird. Damit herzlich willkommen bei unserem FAZ-Podcast. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bis gleich im Studio.
So. Ich habe das Rennrad hier bei uns in der Fahrradgarage abgestellt, bin jetzt im Studio angekommen und freue mich sehr auf unseren ersten Gesprächspartner. Er ist 10-mal die Tour de France gefahren, hat die Mannschaftswertung gewonnen, hat Jan Ullrich beim Toursieg 1997 unterstützt, später dann Erik Zabel mehrfach beim Gewinn des grünen Trikots des besten Sprinters. Ja, er war deutscher Meister, hat die Bayern-Rundfahrt gewonnen, viele Sechstage-Rennen. Ja, und er war mit Zabel zusammen auch der Hauptdarsteller der Doku Höllentour. Freue mich, ihn zu begrüßen. Hallo, Rolf Aldag.
Hallo.
Herr Aldag, Sie sind am Handy irgendwo in Italien. Was machen Sie da gerade?
Ja, ich sitze in der Altstadt von Siena. Hier soll übermorgen ein Radrennen stattfinden. Strade Bianche, geht über so Naturstraßen, Sandstraßen, Gravel. Superschöne Landschaft und darauf bereiten wir uns jetzt vor mit dem Team Canyon Swim.
Herr Aldag, wir haben uns ja via WhatsApp ausgetauscht. Auf Ihrem Profilbild, das habe ich mir nochmal genau angeguckt, da sehen Sie ausgezehrt aus wie zu besten Zeiten, wie nach einer schweren Bergetappe. Ist das ein aktuelles Bild oder eine Erinnerung an alte Zeiten?
Nee, das ist war eine Fotoserie und von 2005 war in der Tat eine Bergankunft, zwar bei der Spanien-Rundfahrt, nicht bei der Tour, am Lagos de Covadonga, also oben. Oben ist ein super steiler Berg, gibt zwar nicht ganz viele Zuschauer, ist ein bisschen einsam da oben.
Ja, in einem Bergrennen. Naja. Also die Sendung dreht sich ja heute ums Rennrad. Die Verkaufszahlen für Rennräder, aber auch für Fahrräder allgemein, sind seit Corona-Ausbruch so hoch wie noch nie. Erleben Sie, Herr Aldag, diesen Boom auch in Ihrem Umfeld?
Ja, also jeder, der irgendwie mit Fahrradhandel beschäftigt ist, der hat erstmal fast einen Herzinfarkt gekriegt mit dem Lockdown und es gab super viele Händler, die Orders storniert haben und nur nach 2 Wochen ging es dann halt los und im Schnitt, glaube ich, hat die Branche in einem Monat verkauft, was sie normalerweise in 6 bis 8 Monaten verkaufen, aber die Situation für die Fahrradbranche ist sicherlich sehr positiv.
Haben Sie eine Erklärung dafür, für diese Nachfrage?
Ich glaube, es ist so ein bisschen Zurückbesinnung. Ne? Wir hatten auch mal alle viel mehr Zeit und ich glaube, ganz viele wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Kurzarbeit und teilweise Homeoffice und dann sind natürlich so Fahrtwege zum Büro auch mal weg und die Zeit ist da. Und diese Rückbesinnung war, glaube ich, wenn man irgendwas Positives sehen kann an der ganzen Krise, dann sicherlich diese Entschleunigung. Und da sind Leute auch wieder zurück in die Natur und das ist natürlich ja, die Priorität beim Radfahren, man ist draußen und man ist alleine her und man hat eine relativ hohe Reichweite.
Ich habe mich mal bei uns in der Redaktion umgehört. Es gibt bei der FAZ tatsächlich überraschend viele Hobby-Rennradfahrer. Können wir vielleicht mal kurz zusammen anhören, diesen kleinen Zusammenschnitt?
Das Schönste am Rennradfahren für mich ist, dass es, wenn es sich lohnen soll, viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dass man dann in Stunden völlig ausgelastet ist, damit an nichts zu denken, außer an die Position der Hände auf dem Lenker.
Rennradfahren? Am liebsten ganz früh morgens, bergauf und bergab. Wenn ich allein bin auf der Straße und dann auch keine Autos fahren. Ja, und dann genieße ich diese harmonische Bewegung des Radfahrens. Das ist fast meditativ.
Beim Radfahren lässt man die Dinge hinter sich und zwar weit, denn der Radius, den man bei dieser Sportart hat, ist enorm. Am schönsten ist es am Berg, wenn es nur noch die Steigung gibt und einen selbst.
Da ist dieses gute Gefühl, wenn die Stadt langsam ausfranst und die Wege immer leerer werden. Man kommt immer weiter und immer weiter und immer weiter und ganz allein und mit seinen Beinen und immer weiter und immer leerer.
Radfahren hat sich für mich zum perfekten Corona-Sport etabliert. Das kann man wunderbar alleine machen. Man hält automatisch super Abstand zu allen. Man konnte total gut den Kopf freikriegen von allen anderen Themen und ist einfach auch ein guter Ausgleich zum Homeoffice.
Ja, das waren die Kollegen. Am Ende der Sendung in der Abmoderation verrate ich nochmal, wer es genau war. Herr Aldag, welche dieser Freuden, die genannt wurden, trifft Ihre eigene am ehesten?
Ja, erstmal glaube ich, es passt es halt super zusammen. Also jeder hatte wirklich einen guten Punkt da, was ihn motiviert und warum man auf dem Rad ist. Für mich, ich muss dann einfach zurückdenken, zu sagen, warum habe ich eigentlich angefangen, Rad zu fahren? Weil man fängt ja nicht an, Profi-Radrennfahrer zu werden, sondern man fängt ja irgendwann an, da war ich 13 und habe so ein erstes Schrittrennen gefahren. Und für mich war es halt auf der einen Seite der Wettkampf, dass man halt sagt, okay, man misst sich mit den Gleichaltrigen, man misst sich mit den Gleichgesinnten. Und auf der anderen Seite ist es eben auch diese Freiheit, die man...
Sie waren ja selber 15 Jahre lang Profi, sind dann nach einem kurzen Triathlon-Abstecher ins Radsportmanagement gewechselt. Wenn das Rennradfahren der Beruf ist, wie viel Spaß kann es dann noch machen?
Da hatten wir so witzige Diskussionen oft. Ich weiß, ein Jahr war die Weltmeisterschaft, das letzte Rennen, und dann haben wir im Bus gesessen. Alle zusammen und jeder hat gesagt, ach, was macht er jetzt morgen? Und eigentlich 90% haben gesagt, ich stelle das Rad in den Keller, ich fliege nach da, ich mache dies, ich mache jenes. Und als die Reihe bei mir war, habe ich gesagt, ich gehe morgen Radfahren. Da haben die alle angeguckt, als wenn sie, ja, aber jetzt mal wirklich, jetzt mal ernsthaft, ich gehe Radfahren, ich lasse nur mein Powermeter zu Hause, ich will meine Geschwindigkeit nicht wissen, ich fahre einfach nur Rad, weil mein Glück ist ja, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Aber es bleibt ja mein Hobby und hat sich halt nie geändert.
Wie ist es heute? Treffen Sie manchmal die alten Kumpels, Erik Zabel, Jan Ulrich und all die anderen, zu so einer gemütlichen Ausfahrt ohne Nummer auf dem Rücken mit Kaffeekuchen zwischendurch und einem Bier am Ende?
Erik Zabel wohnt in etwa 30 Kilometer von mir, vielleicht 40. Und teilweise kann ich ihn dann gar nicht mehr leiden. Also um es klarzustellen, wir sind super gut befreundet. Aber wenn ich oben im Büro sitze und runtergucke, fährt er regelmäßig um den See rum. Dann winkt er natürlich hoch mit einem breiten Grinsen im Gesicht, weil er halt Zeit hat und ich hasse ihn dafür. Und nach circa 40 Minuten ist er um den See rum, fährt wieder zurück, winkt wieder und ich sitze immer noch im Büro. Und wenn wir zusammenfahren, was gerade letzte Woche der Fall war, dann endet es halt immer in einem, ja, übertrieben gesagt, Massaker. Also dann fahren wir immer noch, wir versuchen immer noch 37, 38 km/h nebeneinander herzufahren, dieses Tal hoch. Und hinterher sind wir beide wieder froh und dann reicht es für die nächsten 3 Jahre.
Herr Aldag, eine ernste Frage. Was würden Sie dafür bezahlen, dass die Erinnerung an Ihre Glanzzeiten nicht nahezu in jedem Gespräch, jedem Interview von der Dopingproblematik, die ja da war, überschattet wird?
Da würde ich gar nichts für bezahlen, weil mal ganz ehrlich ist es halt Teil dessen. Und man kann es halt auch nicht komplett verschweigen, weil dann hätten wir natürlich unter Umständen ein Problem, dass sich die Ereignisse wiederholen und das darf halt nicht passieren. Und so bitter, wie es für uns ja auch war, also mit 13, 14 fängt ja keiner an, Rad zu fahren, um zu sagen, ach Mensch, das ist ja toll, dann kann ich mir halt in 10 Jahren jeden Tag eine Nadel in den Arm stecken und irgendwelche Chemikalien in den Körper pumpen. Das ist ja nicht die Motivation. Insofern glaube ich, dass wir einfach jetzt echt sagen müssen, ja, es war so und wir müssen halt die Erinnerung wachhalten, so wie, wir haben ja genug Beispiele. Wir können ja nicht die deutsche Geschichte verleugnen und sagen, wir wollen da nicht mehr drüber sprechen. Wir müssen es ja am Leben erhalten. Genauso müssen wir unsere Vergangenheit am Leben erhalten. Wir können es nur nicht ändern. Also dieses was wäre wenn, gilt halt nicht. Wir müssen jetzt einfach nach vorne gucken und sagen, ja, und damit die Generation, die jetzt denselben Traum haben, den wir hatten mit 13, 14, mal die Tour zu fahren, nicht in derselben Lage sind und dieselben falschen Entscheidungen treffen. Darum geht es jetzt einfach. Und deshalb ist es auch wirklich kein Problem.
Okay.
dieses Thema immer wieder aufzugreifen.
Ich kann ja an dieser Stelle auch selber gerne zugeben, dass ich früher als junger Mann mit der Chance auf eine kleine Fußballkarriere auch definitiv mit Schmerzmitteln übertrieben habe nach Verletzungen. Ehrlich gesagt gab es für mich damals da auch überhaupt gar keine Option oder langes Nachdenken. Denken Sie denn, dass der Radsport diese Problematik irgendwann mal wirklich hinter sich lassen kann?
Ja, ich glaube, man kann es zumindest massiv einschränken. Das hat der Radsport, glaube ich, sogar vorgelebt für viele andere Sportarten. Wer viel testet, findet natürlich auch viel. Das sehen wir selbst bei Corona. Man hat gesagt, klar, positive Fälle entstehen durch viel Testen. Und so ist es natürlich im Radsport auch gewesen, weil man dann irgendwann wirklich verstanden hat, so geht es ja nicht weiter mit Augen zu und durch, weil dann Generationen um Generationen verschlissen worden wären. Und deshalb, glaube ich, hat der Radsport irgendwo schon sehr weit geschafft, hat sogar eine Vorbildfunktion, glaube ich fest dran zu sagen, mit dem Blutpass, alles, was wir eingeführt haben, mit der Frequenz, wo Leute getestet werden und. Und ich glaube auch, der ethische Anspruch ist inzwischen ein anderer. Früher, es gab zu meiner Zeit eine Schlagzeile in Het Nieuwsblad, in der belgischen Zeitung, als einer positiv getestet war, eine Überschrift: Jetzt ist er ein echter Profi. Positiv aus Testosteron, weil es galt so ein bisschen als: Der macht alles für seinen Beruf, der ist bereit, alles für seinen Beruf zu tun, und dadurch ist man jetzt echt froh, was natürlich Unsinn ist.
Ja. Wobei natürlich auch im europäischen Ausland die Doping auch anders bewertet wurde in den letzten 20, 30 Jahren als bei uns in Deutschland. Ich glaube, wir haben da auch nochmal eine spezial supermoralische Rolle übernommen. Aber lassen Sie uns doch jetzt nochmal drüber sprechen, was Sie heute machen. Sie sind ja Sportdirektor beim Frauenteam Canyon Esram. Ihr Chef, Ronny Lauke, der hat uns eine Sprachmemo geschickt und darin gesagt, warum er Sie engagiert hat. Das können wir vielleicht mal auch kurz zusammen nochmal hören.
Der Frauenradsport-Profibereich, der wird halt immer besser und die Weltspitze rückt immer enger zusammen. Da haben wir jemanden gesucht, der Erfahrung mitbringt, der sehr kommunikativ ist und auch nach vorne blickt und versucht, sich immer wieder selbst zu verbessern. Und sind jetzt sehr froh, dass er Teil unserer Mannschaft ist, unser sportlicher Leiter und Innovationsteam verstärkt. Und insofern ist natürlich die Hoffnung, dass wir durch ihn noch weitere Erfolge haben werden und noch unsere Erfolgsbilanz weiter ausbauen können. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter.
Ronny Lauke war das. Herr Aldag, macht Ihnen der neue Job Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist was ganz anderes. Er sagt immer, ich bringe viel Erfahrung mit. Erstmal bin ich kompletter Lehrling. Das versuche ich immer wieder klar zu machen. Ich sage, ja, ich kenne die Rennen halt. Ich kenne die Wandern und eine Rundfahrt, jeden Berg da. Von links angefahren, von rechts angefahren. Aber ich kenne die Strategien im Frauenrennen nicht. Nun glaube ich und traue ich mir halt zu, das relativ schnell zu lernen. Aber ich bin halt genauso Lehrling. Ich hoffe einfach, dass ich ein bisschen an Motivation mitbringen kann, dass ich einfach wirklich die Strukturen noch ein bisschen selbst verbessern. Aber wenn es mir nicht Spaß machen würde, würde ich es garantiert nicht machen. Also da bin ich jetzt schon am Punkt im Leben, dass ich nicht einfach oder Sachen einfach nur mache, um zu machen, sondern entweder ich bin motiviert und freue mich drüber und bin begeistert oder ich lasse es.
Letzte Frage, Herr Aldag. Wir schauen mal auf die Tour de France. Die soll ja stattfinden, Ende August. Glauben Sie, wir werden 23 Jahre nach Jan Ulrich wieder einen deutschen Toursieger sehen?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es wird ein ziemliches Duell zwischen Ineos und Visma. Aber ich glaube halt schon, dass Emanuel Buchmann daraus profitieren kann und eine Chance hat, aufs Podium zu fahren. Und das wäre eine Riesenleistung. Und ich glaube, wir sind natürlich immer so in diesem Heldenmythos-Verfangen jetzt halt bei uns in Deutschland. Wer Dritter in der Tour de France geht oder wer auch Vierter oder Sechster in der Tour de France wird, das ist eine Wahnsinnsleistung. Ist für die meisten von uns, so schließen wir ein, wäre es nie machbar gewesen. Also sollten wir jetzt, glaube ich, die Erwartung einfach nicht zu hochschrauben. So ein Junge wie Buchmann, der hat schon genug Druck mit sich selber. Weil Klassement fahren ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Weil 21 Tage darf man keinen schlechten Moment haben, darf man nicht hinfallen im falschen Moment, darf nichts passieren. Und jetzt wollen wir mal so einen Emo Buchmann, der echt Potenzial hat, der letztes Jahr ja schon eine Supertour gefahren hat, nicht überfordern, indem wir von ihm Toursieg erwarten.
Haben Sie recht. Wir werden ihn auf jeden Fall kurz vor der Tour de France auch hier bei mir in der Sendung haben. Freue ich mich auch schon drauf. Ich verspreche Ihnen, Herr Aldag, dass ich dem Jungen nicht so viel Druck machen werde. Ja, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viele 1000 Kilometer mit Ihren Kumpels auf dem Rad und auch Erfolg in Ihrer neuen Karriere als Radsportmanager und Sportdirektor.
Vielen Dank.
Ja, das war der ehemalige Profi Rolf Aldag, hat für viele schöne Stunden gesorgt, vor allem in Kombination mit Jan Ullrich und Erich Zabel früher bei der Tour de France. Bevor wir gleich über die philosophisch-gesellschaftlichen Aspekte des Rennradfahrens sprechen, und zwar mit Peter Sloterdijk, freue ich mich auch schon drauf, gehe ich doch erstmal hier zu dem Fahrradhändler und der Fahrradwerkstatt meines Vertrauens. Und da bin ich bei Zweirad Ganzert hier im Frankfurter Gallus, ganz nah bei der FAZ, muss direkt mal vorweg sagen, mit den Jungs in der Werkstatt verbindet mich was persönlich. Ihr habt mir mal geholfen, bei einer größeren Frankfurter Triathlon-Veranstaltung. Da habt ihr mich sehr gut begleitet. Dafür nochmal Dankeschön. Aber jetzt reden wir halt heute über das Rennrad und genau. Das tun wir mit Thomas Schütt. Hallo Thomas.
Hallo, servus.
Thomas, Zahlen so richtig zu Fahrradverkäufen findet man nur ganz schwierig. Wir haben von dem Verband zuletzt gehört, dass der Mai der mit Abstand beste Monat, was Fahrradverkäufe aller Zeiten war.
Ganz genau. Ja. Also das hat auch jeder Laden, also insbesondere wir auch gemerkt. Wir haben Fahrräder verkauft am Fließband. Der Laden durfte ja gar nicht so viele Leute und auch die Ausstellungshallen so viele Leute fassen, wie hier waren. Das heißt, durch den ganzen Hof ging eine Schlange von Menschen, die nacheinander dran kamen und sich nacheinander ein Fahrrad gekauft haben. Teilweise ohne Probefahrt, nur nach Sichtung gesagt haben, das will ich, und das haben sie dann gekriegt.
Wahnsinn. Aber du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, für manche Räder sind inzwischen Vorbestellungen da und geliefert werden die erst nächstes Jahr.
Genau. Also viele machen sich noch ein Weihnachtsgeschenk, weil die Räder dann kurz vor Weihnachten wieder da sind. Und andere sind bis ins Frühjahr nächstes Jahr nicht verfügbar. Erst wieder lieferbar, dann in der bestimmten Farbgrößenkombination im März und April 2021.
Hast du so eine Situation, du bist ja auch schon eine Weile im Geschäft, so eine Situation jemals erlegt? Sagen wir mal Toursieg Jan Ullrich 1997
nein,
zum Beispiel?
Nein. Also es gab immer mal einzelne Modelle, die so stark nachgefragt waren, dass sie dann nur kurze Zeit verfügbar waren oder einfach nicht mehr in jeder Größe verfügbar. Aber dass das über das gesamte Sortiment so geht, das haben wir alle noch nicht erlebt.
Du selber bist ja auch leidenschaftlicher Rennradfahrer, hast auch schon diverse Wettkämpfe, wunderschöne Rennen, machst du heute noch, auch schon im
Hobby-Wettkämpfe natürlich.
Im hohen Alter von ungefähr 50 oder schon
drüber? Ja, Mitte 50. Ne?
Ja. Was macht für dich die Faszination Rennradfahren aus?
Es ist die Leichtigkeit des Fahrens. Also mir macht das diese überschaubare, simple Technik und dieses Vorwärtskommen ohne jedwede Mühe und
außer es geht einen Berg hoch.
Das macht mir einfach Spaß, einfach zu sagen, ich will jetzt, was weiß ich, abends in Straßburg sein und so, und dann setzt man sich aufs Fahrrad und fährt dahin.
Du hast ja gesagt, ihr habt Schlangen hier im Hof gehabt, die Leute standen stundenlang an, um ein Fahrrad zu kaufen. Ihr habt ja mit denen auch gesprochen, so wie ich euch kenne. Was sagen die denn, warum die jetzt gerade ein Zweit-, Dritt- oder Rennrad haben wollen?
Also das war natürlich zum einen so, wo dieser Lockdown angekommen ist und halt viele nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollten und dann aufs Zweirad fahren wollten, weil sie da kann man ohne Maske fahren, kann alleine fahren, konnte sich bewegen, wie man will. Man war nicht in Räume gezwungen. Viele waren zu Hause und das war für die eine Möglichkeit, eine Art von Sport zu machen, sich einfach mal nach draußen zu begeben. Macht man halt nicht im Auto, macht man dann auf dem Rad, ja, hat man gleich ein paar gute Sachen mit verbunden.
Es kommen wahrscheinlich auch viele zu dir, die sagen, ich bin noch nie Rennrad gefahren, ich würde es gerne mal ausprobieren. Es gibt ja Preise, ein Rennrad gibt es vielleicht ab 800 Euro, aber es hört ja auch bei 10.000 Euro nicht auf.
Genau.
Was würdest du einem Einsteiger empfehlen, was muss es denn mindestens haben? Ich will jetzt gar nicht über Marken reden, sondern vielleicht einfach über diverse Komponenten oder so ein Mindestmaß an Rennradcharakter.
Dass so ein Mindestanforderungsprofil an die Qualität hat. Das heißt, es sollten einfach schon Komponenten dort verbaut sein, wo man einfach weiß, dass eine Reparatur sich lohnt. Also wir haben tatsächlich auch Fahrräder gesehen, die man irgendwie übers Internet beziehen kann, insbesondere Rennräder. Die waren jetzt mit Komponenten bestückt, die können wir hier im Handel gar nicht beziehen. Wir wissen gar nicht, wo die her sind.
Könnt ihr auch nicht reparieren
dann? Nee, das können wir dann auch nicht reparieren. Da müssen wir die dann leider wegschicken und die müssen sich das irgendwie da besorgen, wo sie das ganze Fahrrad auch her hatten. Weil diese Teile einfach nicht, auf dem normalen Bezugsweg zur Verfügung stehen. Ja.
Es gibt ja auch sowas wie Leichtigkeit, ne? Also Carbon ist das leichteste Material.
Das ist natürlich wahr. Alu ist dann auch schon immer die erste Wahl. Stahl spielt im Moment so eine Nischenrolle und ist eigentlich eher schon wieder teuer. Also das ist schon wieder mehr was Besonderes geworden, Stahlrahmen zu fahren. Also die einfachen Räder sind im Durchweg eigentlich aus Aluminium und die höherwertigen dann aus Carbon. Aber Carbon ist dann schon nicht mehr das Einsteigersegment, sondern das ist wirklich Aluminium. Ja.
Und wie viel muss man hinlegen, um, sagen wir mal, ein wirklich vernünftiges... Das stimmt schon,
was du gesagt hast. Also der Einstiegspreis beläuft sich so zwischen 700 und 900 Euro. Ja. Und um was Vernünftiges zu haben, ist es vielleicht so rund um die 1500 Euro. Ja. Oder dann hat... Ja, rund um die 1500. Dann hat man vielleicht sogar noch ein bisschen Geld, um sich ein paar Klamotten und einen anständigen Helm zu kaufen. Ja.
Na, es werden immer mehr Fahrräder auf der Straße, sieht man ja auch. Man wünscht sich ja auch bessere Fahrradwege im Straßenverkehr. Also Stichwort Infrastruktur von Städten. Frankfurt hat ein bisschen was gemacht in letzter Zeit. Wie sieht's denn mit deinem Berufsbild aus? Also du bist wahrscheinlich Zweirad- oder Fahrradmechaniker. Genau, ja. Ich habe gelesen, die Autobranche beschäftigt, glaube ich, in Deutschland 850.000 Menschen, aber die Fahrradbranche auch schon über 200.000 Menschen. Merkt ihr hier, wie auch die Arbeit zu viel wird? Könnt ihr Leute einstellen? Würdest du empfehlen, jungen Leuten, Zweiradmechaniker ist ein toller Beruf?
Für mich persönlich kann ich das nur empfehlen, ja klar, weil ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und das muss halt jeder junge Mensch für sich sehen, ob er das den Weg vielleicht auch gehen will. Es ist so, bei uns zum Beispiel, ich weiß es aber auch von vielen Kollegen, dass die Reparaturannahme genauso wie der Verkauf explodiert ist. Auch in der Zeit kamen nicht nur Leute, die neue Räder wollen, sondern jeder hat auch sein Rad oder das, was er sich noch erinnern konnte, aus dem Keller geholt und wollte das mal so eben schnell repariert haben. Wir haben jetzt Vorlaufzeiten von 4 bis 5 Wochen. Das war auch noch nie so. Also wer heute zu uns kommt, kommt im September dran, Anfang September. Und das ist Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, auch übergreifend. Das geht fast jedem Laden so.
Aber ja. Müsstest du nicht mal mit dem Chef sprechen, dass der ein paar neue Leute einstellt?
Oder ein neues Haus baut. Weil die neuen Leute brauchen natürlich auch einen Platz, wo sie arbeiten können. Und da haben wir jetzt auch nicht so viel zu bieten. Ja.
Immerhin hast du einen sicheren Beruf gerade und eine sichere Zukunft. Ja,
wir sind systemrelevant.
Absolut. Mit einem wunderschönen... mit Fahrrädern umgeben, wenn es hier ein bisschen Hall ist, gerade ein bisschen Echo man hört. Wir stehen hier gerade in einer Fahrradgarage mit echt tollen Rädern, auch ein paar Oldtimern. Ich danke dir recht herzlich, Thomas Schütt, für das Interview. Drück die Daumen, vielleicht schaffen wir ja irgendwann doch nochmal eine Ausfahrt zusammen. Würde mich freuen.
Was ich noch vergessen habe, dir zu sagen, also wir hatten den Eindruck, dass nach dem Klopapier, was so begehrt war, wir dann dran waren. Somit sind Fahrräder das neue Klopapier.
Okay, gutes Schlusswort. Dankeschön. Wir haben jetzt schon einiges zur Faszination und auch dem Boom Rennradfahren zusammengetragen, aber da steckt ja noch mehr hinter. In Frankreich zum Beispiel, der großen Radsportnation, gibt es sehr viele Philosophen, Geisteswissenschaftler, die sich mit dem Rennradfahren auseinandersetzen. Hier in Deutschland sind es deutlich weniger, aber einer, von dem man immer mal wieder was über das Thema in den letzten 10, 20 Jahren gehört hat, gelesen hat und den ich persönlich sehr, sehr schätze, ist uns jetzt zugeschaltet. Freue ich mich sehr. Hallo Peter Sloterdijk.
Hallo, guten Tag.
Herr Sloterdijk, ich habe natürlich recherchiert, Sie sind auch Hobbyfahrer, jetzt im Alter von 73 Jahren. Geht das noch?
Ja, die Ebene ist ja für alle Alter gleich schwer oder leicht. Die eigentliche Unterscheidung beginnt ja an den Hügeln, die sich dann zu echten Bergen auswachsen können. Und da werden schon natürlich die Jahrgänge sortiert, zumindest ist das meine Erfahrung. Insbesondere dann, wenn man auch das Älterwerden als Vorwand für das Schwererwerden benutzt hat, wie es in meinem Fall zutrifft.
Ebene geht also noch ganz gut und dann kommen ja immer diese Steigungsschilder, ich kenne das selber. Ab wie viel Prozent wird Ihnen ein bisschen mulmig?
Nun ja, das kann schon relativ früh beginnen, je nach dem Trainingszustand. Also in dem Haus, in dem ich in Südfrankreich meistens meine Touren beginne, liegt schon einen halben Kilometer nach dem Portal eine etwa 300 Meter lange 10% Strecke, die einem jedes Mal zeigt, wo die Grenzen liegen. Aber wenn man dort noch hinaufkommt, ohne abzusteigen, das ist ja immer das Kriterium.
Das will man sich selbst beweisen, ne?
Ja. Ich meine, wer Demütigungen meidet, soll rechtzeitig nach den Prozentzahlen der Steigungen sich erkundigen. denn das Absteigen ist nun mal unter Radfahren irgendwie eine ehrenrührige Angelegenheit.
Absolut.
Und daher fährt man lieber mit 5 oder 6 Kilometern in der Stunde noch weiter.
Als dass man läuft, genau. Sie sind ja
mit 4 Kilometern zu schieben.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie verbringen ja viel Zeit oder sagen wir mal zumindest mehrere Monate des Jahres in Frankreich, in der Provence. Sind Sie da auch schon mal den Mont Ventoux hochgefahren? Irgendwann?
Ja, das habe ich vor einigen Jahren einmal gemacht. Einmal aus Leichtsinn und zum anderen aus einer Art von unabgearbeiteter, sozusagen heroischer Ambition. Ich weiß aber noch gut, dass ich in der Nacht vor der Fahrt richtige Bergträume hatte und albtraumartige Zustände, die bewiesen haben, dass der Berg tatsächlich so bei manchen Menschen so eine archetypische Energie ausstrahlt. Und das oben gewesen sein ist dann etwas anderes, als wenn man als Flachländer mit den Bergen ohne dies nichts im Sinn hat.
Und ist es so eine Art von Qual, von der man dann auch Angst hat und dann nachher die Erlösung? Gibt das dieses herausragende Gefühl, das man hat, wenn man den Berg geschafft hat? Ich kenne es selber.
Ja, das ist schon etwas sehr Schönes, etwas sehr Befriedigendes. Aber man hat ja auch eine physiologische Belohnung. Die Sportärzte beschreiben ja auch die Veränderung des Stoffwechsels und dass der Sauerstoff insgesamt auch eine halluzinogene Komponente hat. Das wissen ja alle, die sich einmal richtig angestrengt haben.
Was waren oder sind Ihre besten Momente auf dem Rad?
Eigentlich, wenn ein für die Langstrecke geeigneter Rhythmus sich eingestellt hat. Ich bin immer mit einem zum Straßenverkehr umgerüsteten Mountainbike gefahren, mit Slicks. Und da kann man sehr schön so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von vielleicht so 23, 24 Kilometer
gar nicht so langsam
auflegen. Und dann, wenn man so 2-3 Stunden unterwegs ist, das ist für mich das Schönste. Das hat vor allem damit zu tun, dass man dann erlebt, der Mensch, der weggefahren ist, erkennt sich beim Heimkommen nicht wieder. Oder andersherum formuliert, man ist, wenn man zurückkehrt, nicht mehr der gleiche, weil man nach spätestens einer Stunde dem eigenen inneren Monolog davon fährt und der ganzen Sorgenschleppe, die man im Selbstgespräch mit sich führt. Da ist man enteilt und von da an wird die Radfahrerei auch eine Art von nicht deklarierter Meditationstechnik.
Also die französischen Geisteswissenschaftler, die unterteilen ja ihre Radsportbetrachtung grob in 4 Aspekte. Intellektualität, der Fahrer, das Leiden, die Ästhetik und die kriegerische Dimension. Was interessiert Sie da am meisten?
Ich habe in bester Erinnerung einen Essay von Roland Barthes über den Mythos der Tour de France. Und er spricht darin tatsächlich ein wenig von der Kunst des Fahrrads als eine der wenigen Möglichkeiten, heroische Erfahrungen ins bürgerliche Leben hereinzuholen. Er ist natürlich wie alle französischen Tour de France-Fans einer, der einen besonderen Blick auf die Bergetappen hat. Er rühmt auch diese großen Zweikampf Ulrich Armstrong in den späten 90er Jahren. Insbesondere diese heroische Etappe in den Pyrenäen, am Lüsterhüden, nicht, wo Ulrich einmal auf den gestürzten Armstrong gewartet hat. Ja, das war einfach was Roland Barthes als einen Moment zeitgenössischer Mythologie beschreibt. Da bin ich innerlich auch ein wenig dabei.
Verfolgen Sie eigentlich selber noch die großen Rundfahrten, Tour de France zuerst genannt, oder stört Sie da jetzt, sagen wir, die Doping-Problematik zu sehr?
Nicht mehr. Also es gab eine Zeit, da habe ich einen Überdosen schon. Aber in diesem jetzt zu Ende gehenden Monat Juli empfinde ich die Tatsache, dass die Tour de France nicht stattfindet, also einen echten Entzug. Denn mein Sommerrhythmus während des Monats Juli war immer davon bestimmt, dass ich selber am Nachmittag 2-3 Stunden gefahren bin und mir dann die Zielankunft der Tagesetappe noch ansehen konnte.
Wunderschön. Das habe ich auch jahrelang so gemacht. Ich habe es aber dann auch aus Überdruss eine Weile nicht mehr getan. Ich denke aber, vielleicht wird es ganz gut tun. Die Tour de France ist ja dieses Jahr, glaube ich, Ende August geht's los. 29. August. Könnte ja auch noch schönes Wetter sein. Herr Sloterdijk, letzte Frage. Nun haben wir ja gerade einen extremen Boom. Der Fahrradhändler vorhin hat gesagt, selbst Ende der 90er Jahre, als Jan Ulrich die Tour gewonnen hat, das sei nur ein Zitat Fliegenschiss gewesen im Vergleich zu den Verkaufszahlen von Rennrädern heute. Ist das Rennradfahren, die Intensität, die Freiheit, die Weite, so eine Art perfektes Äquivalent zum Gefühl der Unfreiheit, das ja viele Menschen durch Corona erleben?
Also es sind da vielerlei Deutungen möglich. Tatsächlich ist auf jeden Fall, dass die Freiheitserfahrung, die das Fahrrad vermitteln kann, noch bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Und da das Fahrrad ja eine relativ primitive und späte Entwicklung ist, was ja in sich ein Widerspruch zu sein scheint, spricht sich jetzt erst langsam herum, in welchem Maß diese Fortbewegungsform einem tiefer sitzenden menschlichen Bedürfnis entspricht. Also das ist ja so etwas wie eine Kombination aus der läuferischen Energieverausgabung und dem Reiten auf dem Rücken eines Pferdes. Nicht? Also man hat also zwei verschiedene Arten von mobile Souveränität, das Laufen und das Reiten in einer Bewegung beisammen. Ich glaube, das ist etwas, wofür die begeisterten Radfahrer bisher gar nicht so im hinreichenden Ausmaß Mission betrieben haben. Ich glaube, es gibt keinen Sport, der sich zum Zuschauen eigentlich weniger eignet als das Radfahren. Nichtsdestoweniger folgen zahllose Menschen den großen Etappen Tag für Tag. Aber das machen eigentlich nur die, die es selber auch kennen.
Okay, vielen Dank, Peter Sloterdijk, für das Interview. Alles Gute Ihnen und noch viele, viele tausend Kilometer auf dem Sattel in den nächsten Jahren.
Ich danke Ihnen. Ja.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 30. Juli. Zuerst mal, bevor ich es vergesse, die Auflösung zu unserer Umfrage ganz zu Beginn hier in der Redaktion mitgemacht haben. Susanne Braun, eine Triathletin, die im Übrigen auch schon auf Hawaii war, beim Ironman teilgenommen hat. Jonas Jansen, Werner Müskens und außerdem Timo Frasch und Matthias Wissuwa. Ich fand es sehr spannend heute, habe jetzt richtig Lust auf meine nächste Rennradtour. Hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Morgen ist die Kollegin Tami Holderried wieder für Sie da. Bis dahin, schönen Abend.